Unser Predigtext steht im Matthäusevangelium Kapitel 17. Das sind die Verse 22 und 23. Das ist das Wort Gottes. Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände. Und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen ganz darauf ausrichtest, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, dass wir auf dich ausgerichtet werden und dass wir am Ende nicht wie die Jünger beim Betrübtsein stehen bleiben. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Und öffne mir die Lippen, dass ich deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden kann. Amen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Während er sie vieles lehrt und sie vorbereitet auf ihren Dienst als seine Apostel. Er hat sie bereits vieles gelehrt, viel Theoretisches über das Christsein, sowie auch viel Praktisches über das Christsein und Praktisches für ihren kommenden Dienst. Und obwohl wir hier jetzt erst ganz wenig über die Mitte des Matthäusevangeliums gekommen sind, handelt dieser Bericht hier bereits von der letzten Phase seines irdischen Lebens. Es könnten etwa 3 Jahre vergangen sein, seit die Jünger mit Jesus unterwegs sind. Und in diesem letzten Teil ist Jesus je länger, je mehr völlig auf das Ziel seiner Bestimmung ausgerichtet. Er geht in Richtung Jerusalem. Und während er mit den Jüngern dahin unterwegs ist, erklärt er ihnen einmal mehr jetzt hier, was in Jerusalem auf ihn wartet. Und er erklärt ihnen das genau 3-mal hier im Matthäusevangelium. Und er sagt es ihnen 3-mal mit unmissverständlicher Gewissheit. Er muss leiden und er wird überliefert werden. Das ist die Betonung jedes Mal in diesen Ankündigungen. Er muss leiden und er wird überliefert werden. Jesus geht auf dieses Ziel zu, um zu erfüllen, wozu er gekommen ist. Und das ist für die Jünger ganz wichtig zu wissen. Und es ist auch für uns ganz wichtig zu wissen. Niemand soll überrascht sein, wenn Jesus dann tatsächlich gefangen genommen wird, verurteilt wird und schließlich hingerichtet wird. Und niemand soll im Nachhinein denken, dass sein Leiden das Ende einer missglückten Mission ist, wie es auch von liberalen Theologen verschiedentlich behauptet und gelehrt wurde. Jesus musste seinen Leidensweg gehen. Warum? Der desolate Zustand und jede einzelne unserer Sünden machten das notwendig, dass er musste. Nur wer nicht die Dramatik der menschlichen Sünde erkennt, versteht nicht, die Notwendigkeit des Leidens des Sohnes Gottes. Und darum muss Jesus seinen Jüngern mehrmals sagen, ich muss jetzt nach Jerusalem gehen, ich gehe ganz gezielt dorthin, wo ich meinen Leidensweg auf mich nehmen werde, wofür ich gekommen bin. Es ist nicht nur eine Ahnung, die er seinen Jüngern mitteilt. So als würde er sagen, ihr Lieben, die Stimmung gegen uns hat sich jetzt schon ganz schön aufgeheizt. Und es kann sehr gut sein, dass wirklich Probleme auf uns zukommen, so wie wir unterwegs sind. Vielleicht sogar geht das so weit, dass sie uns nach dem Leben trachten. Wir könnten getötet werden. Nein, das ist nicht so. Noch einmal, er muss das alles erleiden, weil es Gottes Plan ist. Jesus hat nie irgendeine Sache getan oder ist nie an irgendeinen Ort gegangen, wenn nicht der Vater ihn so geführt hätte. Jesus hat in jeder seiner Bewegungen Gottes souveränen Plan erfüllt. Und das ist wichtig zu wissen, auch für unser Leben, wenn es nicht ganz nach unseren Wünschen und Vorstellungen verläuft. Gott sagt durch den Propheten Jesaja 46, Vers 10, es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen, wird zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Der ich den Raubvogel rufe vom Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Der Mann meines Ratschlusses, wie ihn Gott hier nennt, das ist Jesus, der Sohn Gottes, das ist der Mann seines Ratschlusses. Und in dieser zweiten Ankündigung seines bevorstehenden Leidens, da nennt Jesus sich mit dem Titel, den er über 80 Mal verwendet. Über 80 Mal nennt er sich selbst den Sohn des Menschen. Und das ist nicht nur eine Art zu sagen, dass er ein Mensch ist, dass er als Mensch geboren ist, sondern es ist ein Bezug auf eine Prophetie Daniels. Der hat ihn vorangekündigt als den Sohn eines Menschen, der König und Richter über alle sein wird. Dieser Titel, der Sohn des Menschen, ist gleichzeitig sein Titel als König und Richter über alles. Wer ist es, dem die Menschen all diese Dinge antun werden, wovon er hier spricht? Wer ist das? Sie werden es dem König des himmlischen Königreichs und dem Richter des Universums antun. Und das ist unglaublich, nicht wahr? Aber Gottes Wort hat es so vorausgeplant und vorausgesagt und es ist nach seiner Vorsehung auch so geschehen. Jesus, als er auf dem Berg verherrlicht wurde, das hatten wir vor 2-3 Wochen betrachtet, und danach den Jüngern erklärte, mehr erklärte, da sagte er, über Johannes den Täufer und über sich selbst. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Und wir sollen nicht überrascht sein, wenn das Unglaubliche geschieht. Aber wir sollen dennoch empört sein über das Unerhörte und das unsäglich Böse daran. Wir sollen erschrecken und in große Traurigkeit ausbrechen über die überaus boshafte Haltung von uns Menschen gegenüber unserem Schöpfer und König. Wer sind diejenigen, die das Leiden Jesu herbeibringen werden? Wer sind die Verursacher? Wir haben festgestellt, dass Jesus sagte, dass er nach Jerusalem gehen, leiden und getötet werden muss. Muss. Und dieses Muss ist das Muss der Vorsehung Gottes. Und der erste Verursacher des Leidens Jesu ist Gott selbst. Er hat das so geplant und er wird es so kommen lassen. Nun, das befreit aber die Zweitverursacher nicht von ihrer Verantwortung. Ihre Sünde ist in der Tat der Grund für dieses göttliche Muss. Wegen der Bosheit unserer Herzen musste Gott, der Vater, seinen Sohn leiden lassen. Und um sein Leiden herbeizuführen, wählte er Werkzeuge, die seinen Willen ausführen. Petrus sagte dies dann in seiner ersten Predigt an Pfingsten. Da sagte er: Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Petrus stand hin und sagte: Das habt ihr getan. Nun hat Petrus die Juden und die Römer dadurch nicht entschuldigt, dass er sagte: Das hat Gottes Ratschluss so bestimmt, dass ihr das tun solltet. Im Gegenteil, er klagt sie an und erhält ihnen ihre Sünde vor Augen und fordert sie auf, Buße zu tun. Ebenso soll uns die Vorankündigung Jesu zur Buße führen. Dass der Sohn des Menschen leiden musste, ist unsere Schuld. In seiner ersten Leidensankündigung sagte der Herr, dass die Ältesten, die hohen Priester und die Schriftgelehrten ihn leiden lassen und töten werden. Da können wir noch etwas Abstand nehmen und mit dem Finger auf die jüdische Elite zeigen. Sie sind die Bösen. Aber hier in der zweiten Ankündigung kommt es näher an uns heran, nicht wahr? Jesus sagt, dass er in die Hände der Menschen überliefert werden wird. Und direkt vor seiner Gefangennahme sagt er dann sozusagen synonym dazu, zu seinen Jüngern: Die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Sünderhände überliefert. Die Hände der Sünder. Das erste Stichwort ist hier überliefert. Das ist in diesem Zusammenhang gleichbedeutend mit verraten. Das Wort überliefern kann verschieden gebraucht werden, aber es kommt auf den Zusammenhang an, in dem es steht. Und hier hat es die Bedeutung verraten. In manchen Übersetzungen finden wir das auch so, wenn zum Beispiel gesagt wird: In der Nacht, als der Herr überliefert wurde, da heißt es manchmal: In der Nacht, als er verraten wurde. Das ist die Bedeutung davon. Damit, dass Jesus so etwas, das so sagt hier, setzt er einen weiteren Schuldigen, einen weiteren Verursacher seines Leidens auf die Liste. Zuerst die Ältesten, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und jetzt einen weiteren. Das ist Judas. Oft, wenn Judas in den Evangelien erwähnt wird, dann wird noch etwas an seinen Namen angehängt, nicht wahr? Judas, der ihn auch überlieferte oder eben verraten hat. Judas ist der Typus des Sünders, der Jesu Leiden verursacht. Er ist der Sünder, der nur sein eigenes sucht. Er hat aus niederträchtiger Geldgier heraus den Herrn verraten. Und er hat wohl auf die härteste Weise zum Leiden Jesu beigetragen, während des ganzen irdischen Wandels des Herrn. Da hat der Herr davon gewusst, was Judas tun wird. Judas war nicht einer der Römer oder der jüdischen Führer, die Jesus offen feindlich gesinnt waren. Er war einer der engsten Vertrauten des Herrn Jesus, die seine Liebe und Fürsorge in außerordentlicher Weise empfingen. Jesus hat ihm seine Liebe erwiesen. Er hat ihn an allem teilhaben lassen. Er hat seine Füße gewaschen. Judas hat vorgetäuscht, Jesus und die anderen Jünger zu lieben. Und sie haben ihn bis zuletzt nicht erkannt als den Verräter. So hat er sich verstellt. Aber Jesus wusste von Anfang an, was in Judas ist, dass er ihn mit einem Kuss, einem Zeichen der Liebe, verraten wird und an die Schergen der hohen Priester ausliefern wird. Was für ein Schmerz für den Herrn, mit diesem Wissen zu leben. Aber ich denke, wir sollten nicht mit dem Finger allein auf Judas zeigen. Er war zwar derjenige, durch den die hohen Priester und Konsorten Jesus in ihre Hände bekamen. Und er war der Sünder, der nicht von seiner Sünde umkehrte, obwohl er in gewisser Weise bereute, was er getan hat. Aber er kehrte nicht um zu dem Herrn. Judas war, wie die jüdischen Ältesten, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Römer, eine Schlüsselperson, die Gott gebrauchte, um seinen Sohn zu opfern. Aber Jesus wurde wegen mir und wegen dir, wegen unserer Sünde überliefert, hingegeben. Ich und du, wir sind die eigentlichen Überlieferer und Verräter. Ich sage bewusst, wir sind, nicht wir waren. Wir sind es noch. Denn wir haben noch nicht aufgehört zu sündigen. Wir haben nicht aufgehört, die sündhaften Gedanken zu haben, die Jesus ans Kreuz brachten. Wir haben noch nicht aufgehört, die sündigen Wünsche und Begierden zuzulassen, die ihn leiden ließen. Wir haben noch nicht aufgehört, uns selbst zu rechtfertigen, wenn wir sündigen. Und es ist oft nicht so, dass wir einfach nicht aufhören können, weil wir noch zu schwach sind, sondern wir wollen auch eine Zeit lang beim Sündigen bleiben. Wir denken oft nicht daran, wenn wir sündigen, dass wir gerade jetzt den Sohn des Menschen seinem Leiden überliefern. Das wird dazu beitragen. Unser Herz ist immer noch dermaßen unempfindlich. Hast du das auch schon so gesehen? Mein Herz ist immer noch sehr unempfindlich. Unser Herz. Unsere alte Natur hat immer noch so viel Raum in uns, dass wir sein Leiden jeden Tag nötig machen. Ja, dass wir an jedem Tag seine unermessliche Gnade und Barmherzigkeit brauchen, dringend brauchen. Und dazu kommen wir auch zum Abendmahl später, weil wir dem Herrn bekennen, ja Herr, das brauche ich so dringend. Ja, wir sind die Verursacher des Leidens Jesu. Ich und du. Haben das die Jünger damals verstanden? Heißt es deshalb, dass sie sehr betrübt wurden, als sie Jesus das sagen hörten, dass er leiden muss? Ich glaube nicht. Ich glaube damals noch nicht. Zwar hinterfragen sie jetzt bei diesem zweiten Mal den Herrn nicht mehr so wie damals Petrus beim ersten Mal, als der Herr da über sein bevorstehendes Leiden sprach. Aber die Jünger sind eher noch verwirrt, als sie es hören. Und sie sind betrübt, weil sie hören, dass ihr Herr solches Leid erfahren und womöglich von ihnen weggenommen werden soll. Diese Betrübnis ist aber noch nicht die Betrübnis, die Gott gefällt. Wir haben oft eine Betrübnis, die Gott nicht wirklich gefällt. Paulus schreibt einmal an die Korinther über verschiedene Arten der Betrübnis. Es ist im 2. Korintherbrief. Da schreibt er ziemlich lange darüber, dass er sie betrüben musste und wie und warum. Und ich denke, das passt hier sehr gut dazu. Der Apostel schreibt im 2. Korinther 7, ab Vers 9, jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erleiden solltet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Wir können auf verschiedene Arten betrübt sein, auch über das Leiden und über den Tod Jesu. Wir können das so eine traurige Sache finden, dass Jesus leiden und sterben musste, ohne dass wir darüber eine Betrübnis nach Gottes Sinn haben. Eine solche Betrübnis nach Gottes Sinn wäre dann eine Betrübnis über meine noch so kleine Sünde, die sein Leiden nötig gemacht hat. Stell dir vor, dass du gerade während du sündigst, während du so neidisch bist auf deinen Bruder und begehrst, was er hat und ich nicht, oder während du schmutzige Sachen im Internet anschaust, oder während du einen Groll gegen deine Schwester im Herzen pflegst, während du schlecht über deinen Bruder sprichst, dass du gerade in dem Moment denken würdest, das ist es, was meinen Herrn, der mich so liebt, ans Kreuz und in die Hölle geworfen hat. So sollten wir über die Sünde denken. So sollten wir über unsere Sünde denken. Anstatt dass wir nicht aufhören zu sündigen, sollten wir nicht aufhören, betrübt zu sein über unsere Sünde. Und wir sollten, wie der Apostel Paulus, immer wieder ausrufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes, der so elendiglich zum Sündigen, zum Bösen neigt? Wehe uns, wenn wir das leicht nehmen, was Jesus gegeben hat, um uns zu erlösen und zu befreien. Wehe uns, wenn wir leichtfertig sagen, Jesus hat mir ja alles vergeben, jetzt kann ich getrost weiter sündigen. Mach mir nicht so große Gedanken darüber. Gesegnet sind wir, wenn wir Betrübnis über unsere Sünde empfinden. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und dann sollten wir aber doch nicht übersehen, was wahrscheinlich die Jünger übersehen haben oder überhört haben. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Wenn ihr genau hinschaut auf diesen kurzen Text, dann seht ihr, dass von ihrer Betrübtheit, der Betrübtheit der Jünger, geschrieben ist, direkt nachdem steht, dass Jesus sagte, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Das hat er auch vorausgesagt. Nach dem Leiden und Sterben. Die Jünger, die nach seiner Auferstehung von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren, im Lukas 24, die waren auch so betrübt, weil sie nicht wussten, dass Jesus auferstanden war, wie er es vorausgesagt hat. Ja, Jesus hat nicht nur dreimal sein Leiden angekündigt, sondern jedes Mal auch seine Auferstehung. Das ist so wichtig, weil sein Leiden und sein Tod ohne seine Auferstehung uns gar kein Gewinn gebracht hätte. Paulus schrieb im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25, dass Jesus unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Darauf müssen wir jetzt unseren Blick richten. Wenn wir betrübt waren über die Sünde. Jesu Auferstehung ist Gottes Bestätigung, dass er sein Leiden, seinen stellvertretenden Opfertod für uns angenommen hat. Wenn wir nur betrübt waren über unsere Sünde und dann nicht über seine Rechtfertigung jubeln würden, dann wäre auch unsere Betrübtheit ohne Frucht. Dann würde sie nur in Verzweiflung enden. Und das Buch Nehemia hat, das ist eine Lieblingsstelle von mir. Im Nehemia Kapitel 8, da illustriert dieses Buch diese Wahrheit mit dem Bericht über die Buße des Volkes, nachdem sie vom Gesetz ihrer Sünde überführt wurden. Es ist Nehemia 8, Verse 8 bis 10. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes abschnittweise vor. Es waren die Verkündiger, die da gepredigt haben. Und gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Tirschata, also der Vorsteher, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Es darf nicht in der Betrübnis enden und so in einer Verzweiflung über unsere Sünde enden, sondern es muss enden bei der jubelnden Freude über das Heil, das der Herr uns geschenkt hat, indem er seinen Sohn leiden ließ. Nicht die Betrübnis über die Sünde ist das Ziel. Sie ist eine wichtige Station auf dem Weg zum Ziel. Die Betrübnis über die Sünde ist angebracht. Es ist angebracht zu trauern, wenn man seine Sünde erkennt. Aber dann sollten wir sofort weitergehen und die Freude über unsere Rettung muss überwiegen. Die Freude am Herrn, die Liebe zu dem Herrn, der solche Leiden für uns auf sich genommen hat um unsere Erlösung zu bewirken, ist unsere Bergfestung. Amen.